Juristinnen erzählen. Ein Interview-Podcast der Forschungsstelle für gewerblichen Rechtsschutz am ITM Münster.
Hallo und herzlich willkommen zur 6. Folge von Juristinnen erzählen, dem Interview-Podcast der Forschungsstelle für gewerblichen Rechtsschutz am ITM Münster. Mein Name ist Katharina Börms und an dieser Stelle interviewe ich in regelmäßigen Abständen Juristinnen, die im gewerblichen Rechtsschutz und oder im Immaterialgüterrecht tätig sind. Und nach einer etwas längeren Pause geht es jetzt wieder weiter und ich freue mich sehr, Katharina Mürbt vom Deutschen Patent- und Markenamt heute bei uns als Gästin begrüßen zu dürfen. Frau Mürbt ist dort seit letztem Herbst Leiterin der Hauptabteilung 3 für Marken und Design und kann insgesamt auch schon auf eine längere Laufbahn innerhalb des DPMA zurückblicken. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind.
Jawohl, vielen Dank. Freut mich auch, Frau Börms. Vielen Dank für die Einladung auch. Guten Tag.
Genau. Bevor wir jetzt richtig einsteigen, hätte ich auch an Sie unsere Einstiegsfrage, und zwar, ob Sie sich noch an Ihren Berufswunsch als Kind erinnern können und wenn ja, was das war.
Ja, ich kann mich daran erinnern, dass ich keinen Berufswunsch hatte. Ich weiß nicht, ob das erstaunlich ist. Ich habe jetzt die anderen Podcasts natürlich auch ein bisschen gehört. Jedenfalls hatte ich in dem Sinne keinen besonderen Berufswunsch. Ich hatte unterschiedliche Interessen, denen ich nachgegangen bin. Ich war im Tischtennisverein, ich habe Gitarre gespielt, ich war im Schachverein, bei den Pfadfindern, habe im Chor gesungen, habe es sehr gemocht, mich handwerklich zu betätigen. Also es waren eine Reihe von Dingen. Aber ich hatte nie den Wunsch, jetzt, ich weiß nicht, Schachweltmeisterin oder Tischlerin oder so etwas zu werden. Insofern kein konkreter Berufswunsch.
Okay, ich finde, das klingt aber eigentlich total perfekt, vieles auszuprobieren und jetzt nicht schon die Orientierung auf den Beruf später. Eigentlich sehr gesund.
Möglicherweise, ja, möglicherweise.
Wenn ich mir Ihren Lebenslauf so angucke, haben Sie, bevor Sie angefangen haben zu studieren, noch ein Auslandsjahr gemacht als Au-pair in den USA. Und wissen Sie noch, was Sie für, also warum es Sie nochmal ins Ausland gezogen hat?
Ja, am Ende meiner Schulzeit, also in den letzten Jahren, hatte sich das mit dem Jura ein bisschen herauskristallisiert, dass ich das studieren wollte. Und Jura hatte für mich einen großen Nachteil. Man ist natürlich, wenn man deutsche Rechtswissenschaften studiert, global betrachtet ein bisschen begrenzt in seinem Wirkungsfeld. Und Medizin hätte mir da etwas besser gepasst. Da lernt man etwas, was man überall auf der Welt in jedem Augenblick immer sehr, sehr gut gebrauchen kann. Mit deutscher Rechtswissenschaft ist das eben ein bisschen anders. Und ich wollte auf jeden Fall nochmal ins Ausland gehen, und zwar auch ins entferntere Ausland, eben in die USA, um dort ein bisschen Auslandserfahrung zu sammeln, einen Perspektivwechsel zu haben und das Land auch als Au-pair-Mädchen zu erleben. Das heißt also nicht als Touristin, sondern richtig in eine Familie zu kommen und das Leben dort mitzuerleben.
Und würden Sie das im Nachhinein als eine positive Erfahrung werten, das Jahr?
Ja, das war sehr positiv. Das hat mir natürlich sehr viel gebracht. Es war zum einen so, dass die Bedeutung der Geschichte eines Landes oder überhaupt der Geschichte wurde mir etwas anders bewusst im normalen Alltag. Also allein, ich war in Portland, Oregon, und allein die Konstruktion der Stadt war eben die Straße durchnummeriert, alles quaderförmig in Segmente aufgeteilt, Northeast, Northwest und so weiter, sodass man also immer anhand der Adresse schon wusste, wo jemand wohnt, in welchem Segment. Was natürlich daran lag, dass die Stadt nicht historisch gewachsen war, sondern sie war geplant und entworfen. Und das hat man sozusagen in jedem Alltag gemerkt, dass es anders war als viele europäische Städte. Und auch die Menschen, wenn man sie traf, junge Menschen, egal mit wem man sprach, sprach man natürlich am Anfang auch immer über seine Herkunft. Und ich sagte also, ich komme aus Deutschland, und jeder, aber auch wirklich jeder, den ich traf, und jede erwiderte sofort, ja, das ist ja toll, meine Großmutter kommt aus Frankreich oder mein Großvater kommt auch aus Deutschland und ja, ich habe noch Verwandte in Italien. Also sie hatten einen ganz anderen europäischen Bezug, als ich das so natürlich kannte man die Geschichte aus den Geschichtsbüchern und so weiter, aber das hatte doch nochmal eine andere Dimension. Und das fand ich schon sehr, sehr spannend. Genau. Und auch die Familie, es war eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern. Und auch das war natürlich so, das ja, war schon interessant, das zu erleben.
Ja, das glaube ich. Klingt sehr, sehr spannend. Und Sie meinten gerade schon, dass Sie schon während der Schulzeit dann irgendwann wussten, dass es Jura wird. Haben Sie da einen bestimmten Grund irgendwie dafür? Wollten Sie schon einen bestimmten Beruf ergreifen oder war es das Studium so allgemein erstmal?
Ja, auch da war es eigentlich kein besonderer Berufswunsch. Es war so, dass ich in meiner Kindheit, also ich bin aufgewachsen mit einem Vater, der eine sehr klare Haltung zu der Sinnhaftigkeit von rechtlichen Normen und so weiter hatte. Also beispielsweise, wenn auf der Autobahn ein 80-Geschwindigkeitsbegrenzungsschild war und ich dann fragte, warum er sich denn daran hält, jetzt 80 zu fahren, wenn da so ein Schild steht, dann war nicht etwa die Antwort, naja, wenn ich schneller fahre, dann muss ich eine Strafe zahlen, wenn ich erwischt werde, was wahrscheinlich viele geantwortet hätten, könnte ich vorstellen. Sondern er erklärte mir, dass es Menschen gibt, deren Job es ist, sich Gedanken darüber zu machen, welche Segmente auf welchen Straßen welche Geschwindigkeitsbegrenzung bekommen soll, die die Straßenbelege analysieren, die die Unfallstatistiken auswerten, die gucken, ob da Häuser in der Nähe sind, ob es eine Lärmbelästigung gibt und so weiter und so weiter und so weiter. Und diese Menschen hätten also jetzt dafür befunden, sozusagen, dass man an genau dieser Stelle auf der Autobahn 80 fahren sollte. Und wer wäre er, dass er sich da einfach drüber hinwegsetzt, nur weil er da jetzt gerade zufällig vorbeifährt und das nicht erkennen kann, welchen Grund es gibt, dass man die 80 fahren soll. Und das hat sich sehr durchgezogen durch meine ganze Kindheit und in vielen, vielen solchen ähnlichen Erlebnissen, dass ich ja dadurch schon eine gewisse Prägung bekommen habe, glaube ich. Und ich war dann ja viele Jahre Klassensprecherin, war Schulsprecherin und hatte mich einfach ja für das Thema Jura interessiert.
Mhm. Okay. Und hat das Studium dann Ihren Erwartungen entsprochen?
Ich kann nicht sagen, dass ich mit bestimmten Erwartungen da dran gegangen bin, sondern ich ja, habe es auf mich zukommen lassen und es hat mir aber sehr viel Spaß gemacht und das eigentlich von Anfang an. Und natürlich gab es Fächer, die weniger liegen und Fächer, die einem mehr Spaß machen, aber auch da ja, gab es eben durchaus wieder sehr viele Menschen, die mir sehr großen Spaß und Freude daran vermittelt haben, weil es einfach ein sehr, sehr interessantes Feld ist, diese Konstruktion der abstrakten Regelungen, die überall bestehen, um ganz konkrete Lebenssachverhalte zu regeln und die Notwendigkeit, das so auszulegen, dass man mit Sinn und Verstand zu vernünftigen Ergebnissen kommt, die der gesetzgeberischen Wertung entsprechen sollen. Das ist eine ganz spannende Aufgabe.
Und hatten Sie dann im Studium schon irgendwie Berührungspunkte mit dem gewerblichen Rechtsschutz oder mit Immaterialgüterrecht, also so die Bereiche, die Sie jetzt beschäftigen?
Nein, überhaupt nicht. Ich hatte als Wahlfach Arbeitsrecht und habe mich ja auch sehr für Arbeitsrecht interessiert und hatte mit dem gewerblichen Rechtsschutz tatsächlich keinerlei Berührungspunkte. Das gab es erst später.
Ja, ist ja irgendwie häufig so, habe ich das Gefühl.
Ja, es ist ja auch ein sehr, sehr spezielles Gebiet und etwas, was nicht so auf der Hand liegt. Nicht? Man, ja, es ist ein sehr, sehr abstraktes Gebiet, anders als Strafrecht oder Zivilrecht oder Arbeitsrecht. Damit kann natürlich, davon hat auch jeder schon mal was gehört, so ein gewerbliches Schutzrecht. Wenn Sie auf eine einsame Insel gehen würden, dann wäre das gewerbliche Schutzrecht nicht das Erste, was Sie mitnehmen würden, ja.
Das stimmt, das ist ein schönes Bild. Sie haben dann im Anschluss an Ihr Studium Ihre Referendariatausbildung in Kassel gemacht. Vielleicht können Sie ja einmal ein bisschen umschreiben, welche Station Sie da durchlaufen haben und vielleicht auch einmal sagen, was Ihre Lieblingsstation war, so im Nachhinein.
Ja, ich war am Amtsgericht, habe da sowohl Zivilrecht gemacht als auch Strafrecht gemacht, war dann auch im Regierungspräsidium dort. Aber am meisten Spaß gemacht hat auch dort das Arbeitsrecht. Ich war am Arbeitsgericht in der Wahlstation. Da hatten sie auch eine Stelle damals, die den Menschen half, arbeitsrechtliche Anträge zu stellen. Also man konnte jeder Bürger und jede Bürgerin konnte dahin gehen zum Arbeitsgericht und konnte Hilfestellung bekommen, bei den Lebenssachverhalten, die sie so hatten, ohne sich jetzt einen Anwalt nehmen zu müssen oder so, einfach um erstmal diese Grundanträge zu stellen. Und das haben typischerweise die Referendare damals gehandelt und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und das fand ich sehr interessant, weil es eben auch sehr praxisrelevant war und es waren eben Dinge, mit denen man den Menschen tatsächlich weiterhelfen konnte.
Ja, glaube ich, dass es schön ist, mal so auch direkt im Studium ist es ja doch immer sehr fern von Praxis oder man kommt nicht so richtig in Berührung mit den Leuten, mit denen man vielleicht später zusammenarbeitet.
Oftmals, ja, genau. Mhm.
Genau, und Sie sind dann ja nach Ihrem Referendariat erstmal als Anwältin tätig gewesen. Mhm. War das dann auch im Arbeitsrecht erstmal?
Nein, das hatte sich aus etwas anderem ergeben. Ich habe schon damals auch sehr gerne Bridge gespielt im Verein oder in mehreren Vereinen und die damalige Weltmeisterin im Bridge, sie war Rechtsanwältin und hatte eine kleine Anwaltskanzlei und da habe ich mitgewirkt und das war eine kleine Kanzlei, die alles Mögliche gemacht hat. Und auch das war sehr interessant, weil man eben tatsächlich einfach alles querbeet gemacht hat. Und es war sehr, mehr oder weniger wie so ein kleiner Gründungscharakter, weil der Schwerpunkt dieser Anwältin lag im Grunde genommen mehr auf ihrer Bridge-Weltmeisterschaftskarriere.
Okay.
Zeit hat sie sozusagen zum Brotverdienen dazu gemacht. Und auch das war eine sehr interessante Erfahrung.
Mhm. Okay. Gut. Und es hat sie dann aber ja nicht so super lange in der Kanzlei gehalten. Wenn ich das richtig sehe, sind sie dann relativ schnell schon zum Deutschen Patent- und Markenamt oder haben gewechselt.
Die Anwaltstätigkeit war nie ein Ziel von mir. Also ich wusste zwar am Anfang des Jurastudiums nicht, was ich werden wollte, aber ich wusste doch ziemlich genau, was ich nicht werden wollte. Und zwar Anwältin. Das war tatsächlich bei mir auch eine Überbrückungsphase, in der ich mich beworben habe. Und insofern, das war eine sehr interessante Zeit, aber es war für mich persönlich ganz klar so, dass ich nicht als Anwältin tätig sein wollte, auf lange Sicht.
Okay, und wie sind Sie dann auf das DPMA gekommen?
Mein Mann, wir hatten uns im Studium kennengelernt und haben dann auch geheiratet und wir waren etwa gleichzeitig fertig mit dem Studium und haben uns im Grunde genommen deutschlandweit beworben für alles Mögliche. Und das DPMA hatte damals mehrere Arbeitsplätze ausgeschrieben und es gab dort auch eine Stelle in der Personalabteilung. Und deswegen hatte ich mich dort beworben, weil ich in die Personalabteilung wollte und ich habe auch genau diese Stelle dann bekommen, sodass ich also in der Personalabteilung im DPMA angefangen habe. Aber auch das war eher zufällig, will ich nicht sagen. Ich hatte mich natürlich bewusst beworben. Aber es hätte auch etwas anderes werden können. Ich hatte eigentlich auch nicht vor, mich in einer Behörde zu bewerben, weil eine Behörde jetzt für mich mehr das Image einer Behörde hatte und ich nicht die Vorstellung hatte, dass mich das richtig reizen könnte und dass das wirklich was für mich sein könnte. Ich wurde dann einfach belehrt.
Ich würde gerade sagen, der Lebenslauf spricht zumindest dafür.
Ja.
Das heißt, für die Personalabteilung haben Sie sich beworben, dass da dann auch die Idee war, mehr mit Arbeitsrecht innerhalb der Behörde zu tun zu haben?
Genau. Mhm. war dann ja Arbeitsrecht und Beamtenrecht natürlich viel, Personalvertretungsrecht. Ich hatte in der Koordinierungsstelle begonnen. Das ist so eine Stelle, die eben die insbesondere die gesamten Vorgänge mit der Personalvertretung, mit den Gremien koordiniert. Und insofern war das viel, ja, Arbeitsbeamtenrecht und Tarifvertragsrecht und so etwas.
Okay. Ein paar Jahre später dann, ich glaube irgendwie 2-3 Jahre später, sind Sie dann in Elternzeit gegangen. Mhm. Und je nachdem, inwieweit Sie das jetzt beurteilen können oder möchten, aber wie würden Sie denn im Nachhinein die Auswirkungen der Elternzeit auf Ihren weiteren Berufsweg einschätzen?
Also ich würde sagen, dass mir die Elternzeit und die damit verbundenen Änderungen in keiner Weise irgendwie geschadet haben. Also es hat weder der Karriere geschadet, noch mir selber in irgendeiner Weise Schwierigkeiten bereitet. Ich habe hinterher, nachdem ich so etwa ein Jahr ausgesetzt hatte, mit einer Kollegin dann das erste Jobsharing gemacht, die Referatsleitung im Jobsharing. Das war damals ganz neu. Und zwar auf eine Art und Weise, weil es eben ganz neu war, hatten wir uns das natürlich auch gedacht, dass es dann so wenig wie möglich merkbar sein sollte oder es sollte keine Nachteile geben. Und insofern hatten wir uns das so aufgeteilt, dass meine Kollegin vormittags da war jeden Tag und ich war jeden Tag nachmittags da. Ich hatte ein Pärmädchen zu Hause wiederum, da an der anderen Seite kennengelernt. Und damit ging das also sehr, sehr gut. Und es gab eigentlich nur positive Effekte, auch für einen selber. Ich habe gelernt, vorher habe ich eigentlich die Sachen so lange gemacht, bis sie fertig waren. Und damit habe ich dann aufgehört, ja, sondern dann muss man eben tatsächlich, oder ich habe dann den Stift fallen lassen um den Punkt, die Uhrzeit, zu der man gehen musste, weil man eben weg musste. Und dadurch musste man sich auch anders organisieren und musste das eben anders machen. Und ich hatte andere Fertigkeiten dann bekommen.
Okay, aber das klingt ja auch so, dass das von Seiten des DPMA auch sehr unterstützt wurde, wenn es da schon jetzt bei Ihnen das Teilmodell gab, dass man sich eine Stelle teilt zu zweit.
Ja, also es wurde damals, wie gesagt, sicherlich auch in gewisser Weise ausprobiert, würde ich denken. Ja, aber es war durchaus so, dass das sehr unterstützt wurde und das ja auch jetzt heute ist es natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Das ist ja heute in Anführungsstrichen üblich, ja, insbesondere auch hier im Amt sind wir da ja sehr fortschrittlich und sehr flexibel und akzeptieren das ja in jeder Hinsicht.
Das ist sehr schön zu hören. Genau, und Sie sind dann im Laufe jetzt bis, sagen wir mal, genau letztes Jahr sind Sie dann Leiterin der Hauptabteilung 3 geworden für Marken und Design und haben in der Zwischenzeit relativ viele Stationen durchlaufen, wenn ich das richtig sehe. Vielleicht können Sie ja mal irgendwie einen kurzen Überblick geben, was Sie so an unterschiedlichen Aufgaben jetzt hatten bis heute sozusagen.
Mhm. Ja, ich hatte zunächst einmal eben in der Personalabteilung noch die Referatsleitung dann in Jobsharing eben gemacht für den Tarifbereich, also nicht für die Beamten, sondern für den Tarifbereich. Und danach, als dann das zweite Kind da war und nach der zweiten Elternzeit, habe ich in den Markenbereich gewechselt und war in der Markenabteilung und war dort dann in verschiedenen Positionen, habe sowohl Akten bearbeitet als juristische Prüferin, habe ich das Referat geleitet für die Verwaltung und Organisation innerhalb des Markenbereichs, also mit der dortigen Personalentwicklung, mit den dortigen Prozessen, die Prozessoptimierung für die Markenbearbeitung und all so etwas. Dann habe ich ein Team geleitet, auch wiederum im Markenbereich und danach dann auch eine Abteilung, in der dann sowohl diese Teams, die es dort gibt, das ich eben geleitet hatte, als auch das Referat mit der Verwaltung und so weiter, das war da alles drin in diese Abteilung integriert. Und das war in einer Zeit, in der im Markenbereich die elektronische Akte, die Schutzrechtsakte eingeführt wurde, sodass dort also sehr viel zu tun war mit der Einführung, dem Abschied vom Papier, der Einführung einer voll elektronischen Bearbeitung mit allem, was dazugehört. Und es war also eine sehr herausfordernde, aber auch sehr interessante Zeit. Und danach habe ich dann gewechselt in die Hauptabteilung 4. Da war ich dann Leiterin der Hauptabteilung für Verwaltung und Recht im DPMA. Und nach anderthalb Jahren habe ich dann gewechselt jetzt eben in die Leitung der Hauptabteilung Marken und Design. Der Designbereich ist dann also sozusagen jetzt neu dazugekommen.
Okay, aber dann haben Sie ja wirklich die gesamten Prozesse schon aus unterschiedlichen Perspektiven irgendwie mitbekommen, wenn Sie selbst auch die Akten bearbeitet haben und aber auch leitende Funktionen irgendwie Dinge koordinieren.
Das ist richtig, ja.
Und jetzt in der Abteilung, in der Sie jetzt sind als Leiterin, wie sieht da so ein klassischer Arbeitsalltag aus, wenn es den überhaupt gibt? Das kann ich nicht so gut einschätzen.
Ja, es gibt in dem Sinne keinen klassischen Arbeitsalltag. Es ist so, dass im Markenbereich pro Jahr 75.000 Anmeldungen reinkommen und bearbeitet werden und im Designbereich 34.000 pro Jahr. Und ich sehe meine Aufgabe darin, die Bereiche nun so zu unterstützen und so die Infrastruktur zu bieten und die Dinge so zu gestalten und so zu machen, dass diese ganzen Anträge und alles Weitere, was da natürlich noch mit dazugehört, ja, alles Nachfolgende, in guter Qualität und zügig bearbeitet werden kann. Und das erfordert verschiedenste Dinge. Ich würde da vielleicht auch gerne nochmal ein Bild zu Hilfe nehmen, um das etwas zu veranschaulichen. Wenn man sich so vorstellt, dass man eine Gruppe von Menschen hat, die durch ein Feld mit Schilf hindurch gehen. Und das ist ein ziemlich dichtes Feld, dicht bewachsen. Und das Schilf geht den Menschen bis zur Schulter. Und wenn jeder so ein bisschen so vor sich hingeht und vor sich hin wurschtelt, in Anführungsstrichen, dann wird der Boden immer sumpfiger, ja, und man sackt immer so ein bisschen tiefer ein und es wird immer schwieriger, sich dadurch zu kämpfen. Und vor allen Dingen, je tiefer man einsackt, desto weniger kann man auch oben dann die Spitze des Schilfs sehen, kann auch nicht mehr drüber weggucken, ja, um zu sehen, wo geht man eigentlich hin und was macht man eigentlich und was machen die links und rechts neben einem, das sieht man dann alles gar nicht mehr. Und ich sehe meine Aufgabe ein bisschen darin, mit den Menschen zusammen Holzplanken zu legen, dass man einen festen Tritt hat, ja, eine Basis, auf der man sich richtig fest und vernünftig bewegen kann. Und gleichzeitig dadurch auch wieder so rauszugucken aus diesem Feld, dass man eben schauen kann, wo es hingeht, wo es lang geht, und auch zuzusehen, dass man dann gemeinsam guckt, okay, wo wollen wir eigentlich sinnvollerweise hin, wohin bewegen wir uns und wie machen wir das? Man kann auch gleichzeitig natürlich nach links und rechts schauen, um den Menschen, die jetzt gerade nicht so im Tritt sind, ja, zu helfen und die mitzuziehen. Das ist ja dann immer sehr unterschiedlich, wer gerade helfen kann und wer gerade einer Hilfe bedarf, weil wir ja alle in unterschiedlichen Phasen sind. Ja, aber all das sozusagen kann man oder sollte man dann versuchen, finde ich, in meiner Position. Und das ist natürlich, wenn man es jetzt ganz konkret herunterbricht, halte ich es für sehr, sehr wichtig, dass man vor allen Dingen die nötigen Entscheidungen trifft. Und zwar in einer Form, dass man die Menschen, die in den Prozessen und in den Dingen richtig drinstecken, die also da die richtige Ahnung haben und das Wissen bei sich haben, dass man die zusammenführt, die Probleme oder die Themen aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, verschiedene Aspekte sich anhört, zuhört und dann eine Entscheidung trifft, möglichst schnell natürlich und so fundiert, dass alle verstehen, warum man diese Entscheidung jetzt in dieser Art und Weise getroffen hat. Und da die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Themen zu befassen, Grund, diese Entscheidungen zu treffen. Das ist ja so, dass sie sagen würde, was eine Hauptaufgabe ist.
Okay, also viel Koordinierung, viel Kommunikation wahrscheinlich. Okay, und was würden Sie sagen, was wären so Eigenschaften, die vielleicht besonders wichtig sind in Ihrer Position?
Ich glaube, dass man sehr lösungsorientiert sein muss, auch durchaus kreativ. Es gibt durchaus Themenstellungen, die man hört, die man auch beleuchtet von verschiedenen Seiten und wo man so das Gefühl hat, naja, das geht ja gar nicht. Ja? Es geht aber immer und man muss nur den richtigen Weg finden und muss nur mit den richtigen Menschen zusammen drüber nachdenken, wie man es eben dann macht und dann den Weg beschreiten, also lösungsorientiert ich denke auch werteorientiert. Also ich habe schon in meinem ersten Semester in Jura einen Strafrechtsprofessor gehabt, der den Studenten und den Studentinnen gleich am Anfang sagte, wenn sie in Jura irgendetwas machen, dann müssen sie immer auch an das Ergebnis denken von dem, was sie tun. Also sie haben ja abstrakte Regelungen und letztlich kann man juristisch begründet zu nahezu jedem Ergebnis kommen, weil man eben, die Regelungen sind ja extra so gehalten, dass sie so abstrakt sind, dass man eben konkrete Lebenssachverhalte darunter bewerten kann. Und man müsse als erstes zusehen und wissen, dass man zu einem Ergebnis finden muss, das man seiner Großmutter erklären kann. Und wenn das, was man getan hat, juristisch dazu führt, dass man ein Ergebnis bekommt, was überhaupt gar keinen Sinn macht, also was man seiner Großmutter nicht verständlich darlegen kann, was man nicht erklären kann, ja, dann ist es dann sicherlich das falsche Ergebnis. Und ich glaube, dass das durchaus etwas ist, was wichtig ist, dass man sozusagen den Sinn hinter dem, was man tut, erkennt und verteidigt.
Okay. Ich glaube, das werde ich mir auf jeden Fall auch merken. Ich finde, das ist ein sehr guter Gedanke. Haben Sie denn jetzt im Rahmen Ihrer täglichen Arbeit juristische Themen, die Sie aktuell besonders beschäftigen? Also entweder jetzt konkret in Ihrer Abteilung, aber vielleicht auch insgesamt im DPMA?
Ja, wir haben natürlich angesichts der Situation in der Welt sowieso auch natürlich Themen, die uns beschäftigen, natürlich weiterhin die Digitalisierung. Ja. Das ist ein Faktor, der, obwohl wir schon sehr weit fortgeschritten sind, wir haben ja elektronische Schutzrechtsakten in sehr, sehr vielen Bereichen des Hauses, nahezu allen. Trotzdem haben wir eben an verschiedenen Stellen auch noch ein Unterschriftserfordernis, haben elektronische Signaturen, die wir haben. Und natürlich müssen wir auch an dieser Stelle das etwas zusehen, dass da die juristischen Voraussetzungen so werden, dass wir eben da auch andere Lösungen finden können mit Authentifizierungsgeschichten oder ähnlichen Dingen, die eben dann etwas anwenderfreundlicher sind. Wir haben Harmonisierungsprojekte, insbesondere mit dem Europäischen Amt für geistiges Eigentum, dem EU-IPO. Also viele der Regelungen sind ja mittlerweile europäisch harmonisiert, was heißt mittlerweile, also jetzt natürlich schon seit vielen Jahren. Und trotzdem werden sie in den verschiedenen nationalen Ämtern eben unterschiedlich mit Leben gefüllt und ausgelegt. Und da sind natürlich alle darin bestrebt, das so zu entwickeln, dass man möglichst einheitliche Auslegungen hat, dass man möglichst einheitliche Regelungen hat, auch wieder natürlich zum Vorteil der Anwender. Und da machen wir sehr viel miteinander und entwickeln das. Es gibt auch bei den geografischen Herkunftsangaben sind neue Entwicklungen. Das ist jetzt auch gerade natürlich im Bereich der Hauptabteilung Marken und Designs, wovon ich jetzt spreche, die geografischen Herkunftsangaben, die erweitern oder sind gerade erweitert worden. Bis jetzt gibt es die nur für landwirtschaftliche Erzeugnisse und Weine und Spirituosen und so etwas. Und jetzt kommen auch handwerkliche und industrielle Erzeugnisse dazu. Und das gilt es jetzt auch zu entwickeln und zu überlegen, wie man das macht und mit allen beteiligten Stellen, auch dem Justizministerium und eben auch dem EU-IPO zusammen. Und ja, man muss da eben einiges überlegen, wie man das macht. Und natürlich das alles immer in sowohl juristischer Hinsicht als auch technischer Hinsicht als auch organisatorischer Hinsicht. Diese drei Faktoren müssen bei allem, was man jetzt in irgendeiner Weise macht und entwickelt und überlegt, müssen diese drei Faktoren immer ineinander spielen. Und das macht es auch immer so sehr kompliziert, aber auch spannend.
Okay. Dann würde ich noch wieder ein bisschen allgemeiner werden und mich würde noch interessieren, ob Sie jetzt auf Ihrem Weg, in Ihrer beruflichen Laufbahn Vorbilder hatten und wenn ja, ob da auch weibliche Vorbilder dabei waren.
Also Vorbilder oder ein Vorbild so direkt würde ich auch wiederum verneinen. Ich glaube, dass alle Menschen, denen man so begegnet, haben Stärken und Schwächen. Und im Grunde genommen habe ich gern alle Stärken als Vorbild genommen und alle Schwächen zu vermeiden versucht. Insofern ist es aber nicht eine bestimmte Person, sondern es gibt sehr, sehr viele Personen, die sehr, sehr viele schöne Eigenschaften und gute Eigenschaften und eine tolle Art haben, mit Menschen umzugehen und zuhören und Verständnis haben, gleichzeitig einen aber zu Höchstleistungen motivieren, das Beste aus einem selbst herausholen und so. Und das sind Dinge, die ich immer sehr sehr, sehr angenehm fand, sehr bewundert habe und um die ich mich auch selber sehr bemühe und andere Dinge, die ich eben dann eher versuche sein zu lassen.
Da haben Sie ja bestimmt dann jetzt innerhalb des DPMA alleine schon viele Menschen getroffen, die Sie sich zum Vorbild nehmen konnten.
Ja.
Und wenn Sie nochmal in einen ganz anderen Beruf oder anderen Bereich, also ganz egal, ob juristisch oder nicht juristisch, reinschnuppern könnten, haben Sie da irgendeine Idee?
Also ich glaube, dass ich es mit Jura schon sehr, sehr gut getroffen habe. Es ist tatsächlich meins. Ich finde es sehr, sehr spannend, interessant nach wie vor und mag es sehr, sehr gerne und würde es jederzeit noch einmal machen. Abgesehen davon würde ich aber durchaus gerne zusätzlich auch etwas mehr Praktisches tun. Und ich habe also auch so ein bisschen, ich habe wenig Zeit für in dem Sinne Hobbys, aber ich mag es sehr gerne, alte Möbel zu restaurieren. Und wenn ich das nochmal richtig lernen könnte, dann wäre das sicherlich etwas, was ich gerne machen würde. Oder Tischlern oder so, das einfach etwas Praktisches. Aber wie gesagt, eher nicht Stadtjura, sondern noch dazu.
Okay, aber so soll es ja eigentlich auch sein, dass man das, also das strahlen Sie auf jeden Fall aus, dass es Ihnen sehr viel Spaß macht. Gibt es denn etwas, das Sie jungen Juristinnen oder auch Juristen, die jetzt entweder noch im Studium stecken oder im Referendariat sind, im Berufseinstieg, was Sie denen mit auf den Weg geben würden? Also vielleicht auch irgendwas, was Sie Ihrem jüngeren Ich gerne nochmal sagen würden?
Also ich würde tatsächlich diesen Rat von meinem Strafrechtsprofessor immer an das Ergebnis denken, sich an dem Sinn orientieren dessen, was man tut, appellieren wollen. Das ist einfach tatsächlich etwas, was sehr, was sich so einfach anhört, aber was man manchmal aus dem Blick verliert, wenn man so viele Regelungen, so viele Vorschriften hat und so viele Dinge durchschreiten muss in dem Paragraphendschungel, dass man dann vor lauter Vorschriften und Anwendung hier und Anwendung dort und so weiter, wenn man es von der falschen Seite aus betrachtet, dann kann man, wie gesagt, zu allem kommen. Ja? Und das ist aber eigentlich nicht Sinn der Sache, sondern Sinn der Sache war, einen bestimmten Lebenssachverhalt zu regeln und sich zu überlegen, okay, was für eine Wertung des Gesetzgebers steht denn dahinter, hinter all diesen Regelungen? Und sich an diesem Wert zu orientieren und da zu überlegen, okay, wo muss ich denn hinkommen? Ja, wo muss ich hinkommen? Und das dann, diesen Weg zu finden in dem Paragraphendschungel. Ja, das halte ich jedenfalls für den richtigen Weg.
Das ist ja auch was man sehr schön auf alle, ja, alle Bereiche des Rechts übertragen kann. Zum Abschluss hätte ich noch eine Frage. Und zwar haben wir ja schon kurz über Ihre Elternzeit gesprochen. Und da würde mich interessieren, ob Sie noch Tipps an angehende Juristinnen oder Juristen haben, um eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf irgendwie zu gewährleisten oder vielleicht auch zu erleichtern.
Ja, das habe ich tatsächlich. Es ist ja häufig schwierig heutzutage die Entscheidung zu treffen, dass man Kinder haben möchte, einfach weil die Situation insgesamt ja nicht so ganz einfach ist. Wenn man sich aber dazu entscheidet, dann glaube ich, dass es einem schon manchmal hilft, von anderen zu hören, was da so besonders im Fokus gestanden hat oder was man machen kann, um es zu erleichtern. Und an dieser Stelle würde ich sagen, dass ich habe jedenfalls sehr davon profitiert, mir die Arbeit und auch das Familienleben so zu organisieren, dass ich zuverlässig an dem Ort sein konnte, an dem ich tätig war. Also wenn ich bei der Arbeit war, war ich zu 100% bei der Arbeit und hatte es zu Hause so organisiert, dass ich da jetzt nicht hingucken musste, sondern dass da eben irgendjemand anders verantwortlich war. Und umgekehrt genauso. Natürlich in der einen oder anderen Krisensituation, an der einen oder anderen Stelle, das dann natürlich nicht so durchhalten, aber dass der Alltag jedenfalls so organisiert ist, sodass man sich auch, wenn man dann eben in der Familie ist und dort irgendetwas macht, dass man sich auch dann zu 100% darauf konzentrieren kann und nicht so halb eigentlich auch so irgendwo anders ist. Das, glaube ich, hilft immens. Und einen zweiten Rat hätte ich sogar auch noch, als ich überlegt hatte, wie das ist mit der Familienplanung und so. Da hat man ja immer irgendetwas, nicht? Man ist nicht fertig mit dem Studium, dann ist man nicht fertig mit der Referendarzeit und dann hat man gerade angefangen zu arbeiten und dann ist das eine und das andere und so. Und meine Schwester sagte damals zu mir, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, um eine Familie zu gründen, sondern das muss man einfach machen. Und ich glaube, dass sie damit sehr recht hat. Ja, man muss es einfach machen und dann mit allen Konsequenzen leben und das organisieren und das kriegt man auch hin.
Okay, ja, vielen Dank. Ja, ich glaube, auch im Anbetracht der Zeit würde ich so langsam zum Ende kommen unseres Interviews. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich fand es sehr spannend und vor allem auch schön, einen so vielseitigen Einblick mal in eine Behörde wie das DPMA zu bekommen. Ich glaube, da macht man sich nicht oder kann man sich nicht ganz von frei machen, dass Behörde dann doch immer eher den Ruf hat von irgendwie staubig und langweilig. Aber das klingt alles sehr, sehr spannend. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und viel Erfolg noch mit den weiteren Podcasts.
Vielen Dank.